Ich möchte beten. Ja, wir harren auf dich. Wir harren darauf, dass du dich uns zeigst, dass du in unser Leben eingreifst. Wir harren darauf, dass du redest, dass du dich offenbarst. Wir haben dein Wort, die Bibel, dürfen darin lesen, studieren und es eben von dir erbitten und auch erwarten, dass du es uns aufschließt, dass dein guter Geist das uns zu Herzen gehen lässt, dass wir verstehen und begreifen mit unserem ganzen Dasein, wer du bist und wie du bist. Aber auch, dass wir uns selbst erkennen darin und verstehen, was du mit unserem Leben vorhast. So bitten wir dich, Herr, dass du redest, dass du uns zeigst, was wichtig ist. Und dass jeder, der jetzt hier ist im Gottesdienst, hier in der Christuskirche oder auch der über die Geräte zugeschaltet ist, etwas von dir zu hören bekommt, was für ihn gut und heilsam ist, tröstlich, ermutigend, zurechtbringend. Hab Dank, dass wir das von dir erbitten dürfen. Herr, hilf uns, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich hatte kurz überlegt, die Anrede meiner Predigt heute mal anders zu gestalten, nämlich liebe Migrantinnen und liebe Migranten. Ich vermute, unser Thema lautet ja Reformation hat Migrationshintergrund und in der Kirche hier und auch an den Fernseh- und Radiogeräten zugeschaltete Leute sind ja nicht hier geboren in Heiligenstadt oder sagen wir mal vielleicht meinetwegen auch in der etwas größeren Umgebung der fränkischen Schweiz, sondern sind zugezogen. Und manche sind aus ihren Heimatländern geflüchtet. Am Ende oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder auch jetzt ganz aktuell unsere iranischen, irakischen Geschwister aus ihren Heimatländern. Andere sind aus anderen Gegenden unserer Republik hierher gezogen, um hier ihren Lebensabend zu verbringen. In unserer Zeit nennt man das nicht Migration. Zur Zeit der Reformation wäre es allerdings genau das gewesen. In der Zeit der Kleinstaaten hätte man mehrere Staaten hinter sich lassen müssen, um dann hierher kommen zu können. Und vielleicht empfindet es ja auch der ein oder andere heute so, dass er ein wenig migriert in eine fremde Region gekommen ist. Die Gründe mögen vielfältig sein, warum Menschen ihre Heimat verlassen, in andere Länder ziehen. Verbunden ist damit aber immer, dass man ja seine eigene Prägung mitnimmt, die kulturelle Prägung seiner Heimat und auch seine Sprache und all das, was damit verbunden ist, nimmt man mit. Aber auch seine bis dahin gewonnenen persönlichen Überzeugungen, seinen Glauben nimmt man mit. Und solche Wanderungsbewegungen haben deshalb auch immer eine große Chance. Sowohl für die Migranten, wie auch für die, zu denen sie kommen, bei denen sie heimisch werden möchten. Man muss eigene Überzeugungen wieder neu überprüfen, weil sie plötzlich mit anderen konfrontiert werden. Man muss sie den anderen auch erklären, die eigenen Überzeugungen, und zugleich sich einlassen darauf, den anderen zuzuhören. Man muss sich auf eine andere Kultur einlassen. Manchmal muss man sogar eine andere fränkische Sprache lernen oder verstehen suchen, sich mit ihr auseinandersetzen. Von Anfang an wurde auch der christliche Glaube auch und vor allem durch Flüchtlinge verbreitet. Wir erinnern uns, Jesus Christus hatte nach seiner Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt. Doch sie waren zunächst einmal in Jerusalem, in Judäa geblieben. Doch dort kam es dann recht schnell zur Auseinandersetzung mit den führenden Kräften des Judentums und der Synagoge. Und insbesondere diejenigen, die eigentlich in anderen Regionen der Erde ansässig waren, Juden, die also irgendwann mal in den Großraum des Römischen Reichs geraten waren und nun in Jerusalem, ob des Festes gewesen waren, Christen geworden waren, geblieben waren, sie kamen nun mit dem Judentum in Konflikt. Sie wurden angegriffen und sie flohen. Sie mussten wieder weiterziehen. Und da setzen wir an mit dem Predigttext, den ich ausgewählt habe für den heutigen Sonntag, für dieses Thema. Apostelgeschichte 11, 19 bis 21. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Die Ereignisse, die zuvor erzählt wurden, vor dem, was ich gerade gelesen habe, Kapitel 10 und 11, sie haben wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger gut in Erinnerung. Petrus ist es, der zum ersten Mal die Grenze überschreitet zu den Nichtjuden hin. Gottes Geist ist es, der ihn dazu treibt, der ihn führt, auf geradezu abenteuerliche Weise. Ich will die Geschichte nicht im Einzelnen erzählen. Ihr könnt sie nachlesen, Kapitel 10. Jedenfalls, Petrus kommt in das Haus des römischen Hauptmanns Cornelius. Er predigt, die Familie des Cornelius und der selbst werden vom Geist Gottes erfüllt. Und Petrus begreift, na, wenn der Geist Gottes auf sie fällt, was hindert es, dass sie auch Glieder des Leibes Christi werden? Und tauft sie. Und in Kapitel 11 wird uns erzählt, dass das in der Gemeinde in Jerusalem dann auch so bestätigt wird. Auch Nichtjuden können Christen werden. Diese Ereignisse dürften aber den, von dem wir hier in dem Predigttext gehört haben, diesen Vertriebenen noch nicht bekannt gewesen sein. Sie sind ja zuvor schon vertrieben worden. Und sie verkündeten ebenso zunächst nur den Juden, den Messias Jesus. Und doch waren da einige unter ihnen, die eben nicht nur geografisch Mauern durchbrachen, sondern auch Mauern zwischen Juden und Nichtjuden durchbrachen, einrissen. Sie predigten eben auch den Griechen. Also den anderen Nationen. Sie wurden wie Petrus in seiner Begegnung mit Cornelius vom Heiligen Geist dazu getrieben. Sie waren von der guten Nachricht erfüllt und begeistert, dass Jesus der Messias ist. Dass er den Tod überwunden hat. Dass Gott ihn auferweckt hat und dass so der Tod Tod am Kreuz für sie eine Heilsbedeutung bekommen hat. Rettung, neues Leben für die, die an diesen Jesus von Nazareth als den Messias glauben. Ihn Herr nennen. Sie waren begeistert, dass der Geist Gottes über sie gekommen war, sie erfüllt hatte, ihnen geschenkt war. Sie waren voller Liebe zu Gott und eben auch zu den Menschen und deshalb eben auch zu den Heiden, denen sie begegneten dort in Antiochia und eben nicht nur Liebe zu ihren Volksgenossen. Die Liebe Christi, die uns durch den Heiligen Geist ins Herz gegossen wird, sie überwindet immer irgendwelche menschlichen Barrieren, weil es ist der lebendige Gott, der alle Menschen geschaffen hat und liebt, der uns dazu treibt. Und ihnen fiel das ein, hatte nicht Jesus auch schon an der einen oder anderen Stelle mit Heiden geredet? Für damalige Zeiten, für einen frommen Juden eigentlich eher undenkbar. Hatte er nicht zum Beispiel einer Frau an der syrischen Küste geholfen, ihr Kind geheilt? Hatte er nicht dem römischen Hauptmann von Kapernaum geholfen, sein Kind von den Toten auferweckt? Konnten sie dann den Heiden die frohe Botschaft von Jesus Christus vorenthalten, wenn er doch schon so gehandelt und Zeichen gesetzt hatte? Und bedeutete nicht der Auftrag, in alle Welt zu gehen, zu eben allen Völkern, dann eben tatsächlich auch allen Völkern die gute Nachricht zu verkünden? Und so hatten sie den Mut, sogar in der drittwichtigsten Stadt der damaligen römischen Welt, Antiochia, der Hauptstadt der Provinz Syrien, eine Großstadt, für damalige Verhältnisse riesig groß, eine 500.000 Einwohner ungefähr hat sie gehabt. In dieser Großstadt, wo allein 50.000 Juden lebten, in dieser Großstadt auch nichtjüdischen Menschen nun von Jesus Christus zu erzählen. Und das zeitigt Erfolg. Sie bekehren sich, viele werden zu Christen. Eine Gemeinde entsteht, eine Gemeinde, die erste Gemeinde, in der die meisten Glieder nichtjüdischer Herkunft waren. Die Migranten brachten den Einheimischen die gute Nachricht. Und diese gute Nachricht sprach an, überzeugte, ja begeisterte sie. Sie wurden gepackt von dem, was über Jesus Christus berichtet wurde. Sie erlebten, wie sie frei wurden von allen möglichen Zwängen, Ängsten, Bindungen, frei zu einem Leben voller Vertrauen, Liebe, Hoffnung, Freude. Ganz ähnlich haben Migranten dazu beigetragen, dass die Reformation vorankam, geografisch, aber auch inhaltlich. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Reformation nicht erst mit Luther begann, sondern schon mindestens 3 Jahrhunderte vorher in verschiedenen Reformbewegungen einsetzte. In Italien, in England, in Tschechien. Die Waldenser beispielsweise, die in Norditalien eigentlich ihre Heimat hatten, sie wurden vertrieben und kamen nach Frankreich und haben dort die gute Nachricht verkündet. Und so bildeten sich auch dort Waldenser-Gemeinden. Durch die Predigten von Jan Hus und in ihrem Gefolge waren auch freikirchlich orientierte Gemeinden entstanden. Da gibt es geschichtlich viel zu sagen. Es hat Trennungen gegeben und Streit gegeben. Aber eine dieser Gruppen, die daraus entstanden ist, sind die sogenannten böhmischen Brüder. Und diese böhmischen Brüder sind die Wurzel der Herrnhuter Brüdergemeine. Und schließlich ist der dritte Zweig der Reformation, die Täuferbewegung, zu nennen, die eben aus vielen Gebieten, in denen sie erst einmal Fuß fassten, dann doch wieder vertrieben wurden. Die dann da, wo sie hinkamen, wieder neu die Reformation verkündeten, die Gedanken der Reformation und sie zugleich weiterentwickelten. Und so zieht sich eine Spur durch Europa von Städten und Ortschaften und Gegenden, in denen Täuferbewegung die Reformation noch mal ganz anders, als es von den beiden großen Linien Luther und Zwingli Calvin gelehrt wurde. Und so kamen täuferische Gedanken auch nach England, trafen dort auf die Reformbewegung in der anglikanischen Kirche. Die hatte sich ja gerade erst gelöst von der katholischen Kirche, war eigenständig geworden, nochmal eine besondere Spielart der Reformationsbewegung. Da spielten natürlich eher politische Motive eine Rolle, aber das hatte nun auch wiederum Kräfte in dieser Kirche freigesetzt, die nun weiterdachten und weiter wollten. Und die kamen mit den Täufern in Berührung. Die puritanische Bewegung entwickelte sich. Und es entstanden auch dort freikirchlich organisierte Gemeinden, die nun aber auch verfolgt wurden, die flüchteten zum Beispiel in die religiös sehr toleranten Niederlande. Und dort war es, wo dann die erste Baptistengemeinde gegründet wurde, um Thomas Helbes und John Smythe. Beides Engländer eben, die nach Amsterdam geflüchtet waren, die Mennoniten kennengelernt hatten, die dann aber auch in der Lektüre der Heiligen Schrift entdeckt hatten, ja natürlich, getauft werden soll derjenige, der zum Glauben an Christus gekommen ist und sagt, ich will getauft werden. Und der mit dieser Taufe sich bekennt zu Christus. Und zugleich ist nochmal leibhaftig erfährt, dass Christus sich auch zu ihm bekennt. Und die Gemeinde wurde verstanden als ein freiwilliger Bundesschluss der einzelnen Gläubigen, die sich zum gemeinsamen Gehorsam verpflichteten, aber auch eben miteinander zu leben. Und jede einzelne Ortsgemeinde galt dabei als konkrete und sichtbare Darstellung des Leibes Christi. In der Ortsgemeinde also wird Christus für die Menschen drumherum erkennbar. Und so hat jede Gemeinde Lehrautorität, bestimmt über ihre Ämter und Dienste selbst und kümmert sich um ihre Finanzierung. Das waren alles die Erkenntnisse, die die ersten Baptisten dazu gebracht haben, eigene Gemeinden zu gründen. Und wir erkennen, wie da die Linie natürlich bis zu uns heute geht. Das sind Überzeugungen, die wir genauso teilen. Nicht allzu lange, aber nach der Gründung in Amsterdam gingen viele der Baptistengemeinde, Mitglieder der Baptistengemeinde, auch Helvis und Smyth, wieder zurück nach England. Und dort entstanden in der Folge dann verschiedene baptistische Traditionslinien. Aber auch dort kamen sie wieder unter Druck und so wanderten eben auch Baptisten, nicht nur die Puritaner, sondern auch Baptisten nach Amerika aus. Und 1639 schon gründete Roger Williams im heutigen Rhode Island die erste Baptistengemeinde auf dem neuen Kontinent. Aber zugleich gründeten er und seine Gesinnungsgenossen eine Kolonie. Und in dieser Kolonie war zum ersten Mal in den Grundbestimmungen, Präambel, Grundgesetz, wie man es auch immer nennen möchte, wurde festgelegt, dass jeder das Recht hat, seinem Gewissen und seinem Glauben zu folgen. Und keiner gezwungen werden kann, einen bestimmten Glauben anzunehmen. Wir erinnern uns, in dieser Zeit tobte in Europa der 30-jährige Krieg und es galt noch der Grundsatz cuius regio, eius religio, also der Herrscher bestimmt, was das Volk zu glauben hat. Und dieser Roger Williams, der ging wirklich über jede Konvention hinweg und setzte sich sogar dafür ein, dass die indigene Bevölkerung, also die Einheimischen, die Ureinwohner, die Indianer, genauso gleichberechtigt waren wie die Europäer, die eingewandert waren. Flüchtlinge allenthalben, also die wichtige reformatorische Gedanken in die Länder trugen und sie zugleich weiterentwickelten. Flüchtlinge auch, die den Glauben an Jesus Christus immer weiter trugen, voranbrachten und zu Menschen trugen, die von ihrer Herkunft zu diesem Glauben überhaupt keine Beziehung hatten, die also mit dem Judentum, aus dem der christliche Glaube ja nun rührt, nichts zu tun hatten, keine Ahnung davon hatten. Verfolgung führte zu Flucht. Verfolgung führte aber eben auch dazu, sensibel zu werden für Menschen in Not. Die erlebte Verfolgung führte bei Pilgervätern und Baptisten dazu, Gewissens- und Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit jedem Menschen zuzubilligen. Und die Verfolgung führte bei den ersten Christen dazu, auch Menschen von Jesus Christus zu erzählen, die keine Ahnung vom jüdischen Glauben hatten, eben keine Juden waren. Und führte dazu, dass man sich mühte, wie können wir diese gute Nachricht den Menschen jetzt, die eben dieses ganze Hintergrundwissen, Altes Testament und so, nicht haben, wie können wir ihnen das erklären, nahebringen, was es heißt, was Jesus Christus getan hat, wer er ist. Den Juden predigten sie, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Dann wussten die, aha. Aber das hätten die Heiden nicht verstanden. Ihnen predigten sie, und das können wir hier in unserem Text finden, dass Jesus der Herr ist, der Kyrios. Denn so ließ sich der Kaiser in Rom titulieren und anreden. Kyrios. Das war sein Anspruch. Er war nicht nur einfach Herr, Herrscher im weltlichen Sinne, sondern dieser Begriff Herr, der hatte eine religiöse Füllung. Göttlich eben, der Kaiser. Das war mit diesem Titel ausgedrückt. Den Heiden verkündeten die Christen also, nicht der Kaiser in Rom ist der Kyrios, der Herr, sondern Christus Jesus ist der Herr. Und das konnten sie verstehen. Es waren also vor allem immer auch Migranten, die eben nicht nur geografische, sondern auch gedankliche Mauern einrissen. Mauern zwischen Menschen, Wege schufen, dass Menschen mit dem christlichen Glauben in Berührung kommen und ihn verstehen können und annehmen können. Und bei alledem erwies sich natürlich immer der Heilige Geist als die treibende, voranbringende Kraft, die inspirierende Kraft. Denn es geht ja um eben nicht weniger als darum, die gute Nachricht von Jesus Christus immer wieder neu zur Sprache zu bringen. Ihr immer wieder neu unter veränderten Bedingungen Ausdruck zu geben, sie verstehbar zu machen. Und den Glauben, der aus dieser guten Nachricht erwächst, immer wieder neu zu leben, ihn im Alltag dieser Welt in den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen umzusetzen. Christen sind die, die auf dem Wege sind. So lautete ja eine frühe Bezeichnung der Christen. In Antiochia, interessanterweise, also da, wo die erste heidenchristliche Gemeinde gegründet worden war, in Antiochia bekamen sie zum ersten Mal den Namen, den wir heute noch tragen, die zu dem Christus gehören, also die Christen. Letztlich, so hatten das ja nun auch die Autoren des Neuen Testaments und unser Herr Jesus Christus selbst ausgedrückt, letztlich sind alle Christen, egal wo sie leben, Fremdlinge. Ein paar Zitate. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Botschafter eben seines Reichs. Botschafter der von ihm gestifteten und ermöglichten Versöhnung mit Gott. In unseren Tagen sind in unserem Land viele Gemeinden herausgefordert, mit den vielen Flüchtlingen umzugehen, die zum Glauben gefunden haben, sich taufen lassen und nun lernen wollen, als Christen zu leben und die das Gemeindeleben auch mitgestalten. Wir merken ja schon, dass mit unseren nicht so zahlenmäßig vielen Schwester und Brüdern aus dem Iran und Irak, das gar nicht so leicht ist. Für uns nicht und noch viel weniger für Sie. Michael Noss, der Präsident unseres Bundes und hauptberuflich Pastor in der Gemeinde in Berlin-Schöneberg, er erzählt, wenn wir uns so treffen bei Präsidiumssitzungen, dann häufiger auch mal von seiner Gemeinde in Berlin. Dort gibt es neben der alteingesessenen deutschsprachigen Gemeinde eine angolanische, eine iranische und eine koreanische Gemeinde. Sie bilden eine Gemeinde, haben aber auch noch mal immer mal wieder ihre eigenen Gottesdienste. Und das schon recht große Gemeindehaus ist dann manchmal eben zu klein. Und es kommt dann, das erzählt er auch immer wieder, natürlich immer wieder zu Auseinandersetzungen und Konflikten, weil die Mentalitäten dieser vier, sage ich mal, Volksgruppen schon sehr unterschiedlich sind. Aber er spricht und erzählt dann auch gerne davon, welch ein Leben in diesen drei Volksgruppen ist, in ihren Gottesdiensten. Wie begeistert sie sind von ihrem Glauben. Wie glücklich sie sind, in Deutschland leben zu können. Wie sie das genießen, nun in aller Freiheit Glauben bekennen und bezeugen, Gottesdienst feiern zu dürfen. Und das hat Auswirkungen auf die alteingesessene Gemeinde, die schon sehr gesetzt ist, die immer älter wird und die dann doch wieder von diesen drei Gruppen mitgerissen werden. So werden vielen unserer Gemeinden im Land wieder einmal, wie auch schon nach dem Krieg, Flüchtlinge zum Segen. Auch damals blühten Gemeinden auf, als die Menschen aus den Ostgebieten in den Rest des übrig gebliebenen Deutschlands kamen. Und da brummte das Leben. Natürlich auch da Konflikte, weil unterschiedliche Vorstellungen auch da aufeinander trafen. Aber Leben blühte, Gott sei Dank. Und so zeigt uns auch Gott heute wieder einmal, dass er auf krummen Linien gerade schreibt, dass er in der Lage ist, aus solchen leidvollen Erfahrungen und Situationen, und Flucht ist immer leidvoll, natürlich. Es geht doch keiner gerne freiwillig aus seinem Land weg und lässt Familie und alles hinter sich. Also leidvolle Erfahrungen, aber dass Gott aus solchen leidvollen Erfahrungen Segen werden lassen kann und dass er das auch tut, nicht nur kann, sondern er tut's. Und dass er auch heute noch Menschen so mit seinem Geist erfüllt, dass sie eben nicht nur geografisch Grenzen überschreiten, Neuland betreten, sondern dass auch geistlich und inhaltlich sie zu neuen Wegen befähigt werden. Bei unserer Ausstellungseröffnung am 7. Oktober wird auch Klaus Schönberg zu Gast sein. Klaus Schönberg ist der Referent unseres Bundes für Gemeindegründungsprojekte. Und er wird uns manche dieser Projekte vorstellen. Und was da passiert, das ist manchmal schon wirklich fast unglaublich. Menschen erreichen Volksgruppen, von denen wir denken, das ist unmöglich, sie mit dem Glauben zu erreichen. Aber es geschieht. Und so befähigt Gott jeden von uns dazu, Mauern zwischen sich und anderen einzureißen. Vergebung und Versöhnung auch zwischen Menschen anzustoßen und auch selbst umzusetzen. Und ich glaube, dass wir auch hier in unserer Gemeinde da durchaus noch so unsere Aufgabe haben, wenn ich an unsere Geschichte und all das, was da auch noch nicht geklärt ist, denke. Und wie fremd wir uns nun auch immer hier fühlen, die wir hier zugewandert sind in der fränkischen Schweiz und die wir als Christen hier eben auf der Erde Fremdlinge sind, ganz gleich, ob wir hier oder woanders leben, wir können den Menschen um uns herum die gute Nachricht bringen. Durch unser Leben. Wir hier vielleicht vor allem dadurch, wie wir mit dem Älterwerden und dem Altgewordensein umgehen. Mit Krankheit und auch dem Tod. Und wie wir denen begegnen, mit denen umgehen, die uns helfen, die uns pflegen und sich helfen lassen, ist nicht leicht. Also auch daran kann etwas zeichenhaft für den Glauben, auf den Glauben hinweisend sichtbar werden, wie wir das tun. Und eben dadurch, dass wir die gute Nachricht von Jesus Christus auch sagen, wie Petrus das schreibt, Rechenschaft ablegen, wenn wir gefragt werden von der Hoffnung, die wir haben. Und das eben tun auf persönliche Weise, getragen von unserer Lebenserfahrung. Und wenn ich in eure Gesichter schaue, dann bei manchen weiß ich ja so ein bisschen von dem, was ihr Leben ausgemacht hat. Welch eine Fülle von Lebenserfahrung auf dem Weg als Christ. Was habt ihr da an Schatz, aus dem heraus ihr Menschen von Christus erzählen könnt? Gottes Geist kann und will uns dazu begeistern und befähigen. Bitten wir ihn doch einfach darum. Amen.